interessiert es nicht.
Naja,
aber ich könnte ja schon noch so halb, doch.
Also, in dieser, also der ist raus mit dem automatischen Unterschied, genau, dem eines automatischen kleinen, aber wenn du eins drin hast.
Dann ist es dann zu spät, klar. Das, sorry, war vielleicht unkorrekt. Aber ich könnte natürlich jetzt als Werbeanbieter das schon auch ausnutzen. Also das, was wir vorhin ja schon als Nachteil hatten, irgendwie die Trackbarkeit, das ist eigentlich kein großer Schritt. Ja. Nicht nur irgendwie ein Server, nö, sondern ich könnte das wirklich auch auf multiplen Servern, wo ich Werbebanner schalte, laufen lassen.
Das Interessante eigentlich dabei ist, dass es so leicht zu beheben wäre. Wenn man einfach die gleichen Ansätze macht, die man bei Cookies macht, hätte man das Problem zum Beispiel nicht mehr. Wenn das war, was du mit dem Conqueror meintest. Also wie gesagt, der Server verlangt ja nach einem Client-Zertifikat. Also in der Regel ist es ja nicht so, dass mein Browser alle Client-Zertifikate einfach rauspustet in die Welt. So, und wenn da zum Beispiel mein Browser mich darauf hinweisen würde, sagen würde, hallo, ich will gerade dieses Client-Zertifikat an den Server schicken. Also ein bisschen umgekehrt gedacht, als ich will dieses Cookie speichern, hätte man das Problem ja schon relativ gut gelöst. Wenn ich dann sagen könnte, ja, erlaubt das immer an diesen Server, erlaubt das nie an diesen Server und solche Sachen. Mhm. Das ist wieder so eine Bequemlichkeitssache und wahrscheinlich, dass man nicht irgendwie gedacht hat, dass das so also einen Nachteil haben könnte. Das ging da wieder, ne? Was soll der User sich drum kümmern? Der Browser sucht sich das richtige Client-Zertifikat aus und wenn es verlangt wird und schickt es rüber, dann ist alles viel suchiger, ne?
Aber ja, das ist ja gerade das Perfide. Das, wenn jetzt für mich so eine Fehlermeldung vorbeikommen würde als Normal-User, ja, da ist eine verschlüsselte Verbindung angefordert worden, hier soll ein Zertifikat erstellt werden, ja, natürlich, klar, will ich. Ne? Also, oder ich klicke es einfach weg, weil ich irgendwie okay-Klicker bin. Denke ich da groß drüber nach? Nein, also Zertifikate sind ja gar nicht so was Schlechtes.
Nee, schon, insgesamt ist das ja sowieso ein Problem. Weil man
hat sich irgendwie, ja,
das wenn du ein Buch kaufen willst, dann willst du es kaufen und dann machst du alles, damit du es kaufen kannst. Hm.
So, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik und wir haben es Punkt 18 Uhr. Ihr hört den Nerd Alert auf FSK.
Nerd Alert,
Alert, Alert.
We'll be right back. patience and wizards. For they are subtle and quick to anger. Pride of patience and wizards. For they are subtle and quick to anger. Pride of patience and wizards. For they are subtle and quick to anger. Pride of patience and wizards. For they are subtle and quick to anger.
I Will Strike von Maniac's Memory. Vorher hatten wir schon von Maniac's Memory Fucky World gehört. Und ja, wie es immer so ist, na, wir haben uns nebenbei jetzt bei unserer kleinen Inhalationspause nochmal so ein paar Zusammenfassungen um die Ohren gehauen und sind zu dem Schluss gelangt. Firefox spinnt, na, weil es Client-Zertifikate annimmt und die SSL-Spezifikation spinnt, weil jeder Webserver irgendwie abfragen kann, was für Client-Zertifikate in meinem Browser existieren.
So, das, das wird gar nicht behandelt. Das ist, glaube ich, wirklich eine Browser-Sache. Deswegen macht der Concurrent das anders als der Firefox. Weil ich glaube, darüber steht gar nichts in der Spezifikation drin. Das ist so ganz ausgeblendet. Also da geht es nur darum. Ich glaube, da steht da gar nicht drin, ob es eine Vorgabe gibt, was er übertragen sollte und an wen er das übertragen sollte. Ich glaube, das ist ein Automatismus, den einfach die aus Bequemlichkeit, die Firefox-Leute. Und ich glaube, der Internet Explorer, also wenn du ein Client-Zertifikat hast, gibt auch einfach raus. Das ist wirklich der Concurrent, der dann nachfragt, soll ich das jetzt rüberschicken oder nicht?
Gut, da haben die Entwickler ein bisschen mehr aufgepasst. Gut, aber lass uns das Thema abschließen. Wir hatten ein nächstes Thema aus dem heutigen Kessel Buntes, den wir wiederbeleben.
Achtung, ich ziehe das nächste Thema aus unserem Thematopf und also, es ist
VG-Wort und die Probleme damit. Ich habe selber über meinen Job ein bisschen damit zu tun gehabt und zwar kurz eine Rekapitulierung, was ist die VG-Wort? Das ist eine der vielen Verwertungsgesellschaften, die wir hier in Deutschland haben. Dazu gehört wahrscheinlich auch der bekanntere, das ist die GEMA. Und die Verwertungsgesellschaft Wort kümmert sich im Gegensatz zur GEMA, die sich um Musik kümmert, um gedruckte Sachen und Bildobjekte, sagen wir so, stehende Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau so steht in ihren Satzungsunterlagen, aber so ist es im Endeffekt.
Also wirklich auch für Bilder? Ich dachte, da wäre VG Bild und Kunst.
Oh, jetzt schlägt mich irgendwie der Nichtwisser zu.
Ja, also ich meine wirklich nur Texte. Da geht es um Texte, meine ich.
Geschrieben nur oder auch verbal? Audio.
Du kannst ja auch singen. Lässt sich ja eh
schwer. Ja, dann kommt die GEMA wieder, wenn ich sie.
Nee. Okay, aber ist jetzt auch egal. Hauptsächlich dreht es sich um das Wort, das geschriebene Wort. Was macht so eine Verwertungsgesellschaft? Ich bin dort vielleicht als Autor Mitglied und schreibe ein Buch. Und dieses Buch wird in die Bibliothek gestellt. Das Buch wird irgendwo in der Zeitung rezensiert. Das Buch wird in Auszügen irgendwo dargestellt. Ich bekomme von der VG Wort die Tantiemen, die die eintreiben in dem Endeffekt von den content-nehmenden Anstalten und bekomme je nach Nutzung und Auflage meinen Anteil. Also genauso wie das bei der GEMA ist. Ich bin bei der GEMA vielleicht ein eingetragener Musiker und je nach Airtime, wie häufig mein Musikstück gespielt wird, je nachdem welchen Kanal, bekomme ich dafür Geld. So, das ist ja an sich eigentlich noch keine schlechte Sache. Jetzt ist es so, dass die VG Wort sowie auch die GEMA und andere Verwertungsgesellschafter auf Computerperipherie Aufschläge nehmen. Ja? Kann man das so sagen? Also zum Beispiel auf einen DVD-Brenner oder ein Fotokopierer, das auf jeden Fall schon länger. Da sind Pauschalabgaben, genau, die ich zum Beispiel beim Kauf dieses Gerätes der VG Wort zukommen lasse. die wiederum dann das ihren Mitgliedern ausschütten. Auch an sich keine schlechte Idee. Also stelle ich mir vor, ich habe einen Fotokopierer, der ein Buch fotokopiert. In dem Preis des Fotokopierers ist praktisch diese Wiedergutmachung an den Autoren prozentual mit drin. Jetzt hat das Ganze mit dem Web eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich habe zum Beispiel einen Blog, bin ein Autor, der irgendwie jeden Tag über irgendwelche Sachen schreibt, meinetwegen auch Nerd Alert, die über die Computerthemen schreiben. Wir könnten uns dort bei der VG Wort als Mitglied vorstellig machen und würden je nach Abruf, je nachdem wie viele unsere geistigen Ergüsse abgerufen würden, Tantiemen bekommen von der VG Wort. Würdest du das machen?
Wenn ich ein Autor wäre, der mehr als einen Text pro Jahr produzieren würde, würde ich schon machen. Ja.
Mhm. Muss natürlich eine gewisse Reichweite haben. Wobei das auch unterschiedlich ist. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Doktorarbeit verfasse, ich bin Professor meinetwegen hier an der Hamburger Uni und vertreibe jährlich 10, 20 Doktorarbeiten für meine Studenten. Die werden 100 Mal runtergeladen. Dann hat das eine andere Wertigkeit, als zum Beispiel so ein Blogbeitrag, der meinetwegen auf bildblog.de oder so meinetwegen 10.000 Mal pro Tag abgerufen wird. So, jetzt ist die Idee von der VG Wort. Wie mache ich praktisch diese Webnutzung für den Autoren wieder zur Bahnmünze? Und die Idee war, okay, die VG Wort bietet so einen Pixel-Service an, so wie eine eine Banner-Grafik, die beim Aufruf der Seite eingebunden wird in die Seite, je nachdem, wie häufig diese Seite abgerufen wird.
Das ist ganz neu,
ne? Das ist relativ neu, das versuchen wir jetzt gerade in diesem Jahr zu etablieren. Da gibt es schon ein System, Metis heißt es. Und ja, also ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Blogbetreiber bin und ich habe mein eigenes Blog, diesen Pixelaufruf einsetzen. Jedes Mal, wenn ein Surfer vorbeikommt, diese Seite aufruft, wird dieses Pixel nachgeholt. Und ich habe nachher im Endeffekt meine Abrechnung, 17.000 Abrufe, 17.000 Mal wurde anscheinend der Text gelesen. Okay, dann bekomme ich auch 17.000 Mal irgendwie einen Pfennigbeitrag oder so und könnte damit Kohle machen. An sich auch keine schlechte Sache. Jetzt kommen wir aber wieder zu dem Thema Trackbarkeit von Nutzern. Also wir haben wahrscheinlich auf ganz vielen Angeboten dann so ein VG-Wortpixel. Wir haben ganz viele Leute, die natürlich auch eigenverantwortlich ihre Texte ins Internet stellen und versuchen, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Blog, wo mehrere Leute mitschreiben, teilweise sind die Redakteure bei der VG Wort Mitglied, teilweise nicht, eine Beeinflussung in der Publizierungsstrategie, wenn ich dort Redakteur bin, setze ich vielleicht meinen Artikel häufiger ein oder höher ein auf der Startseite als andere Artikel, um dadurch natürlich so ein bisschen den Anspruch oder die Abrufzahlen von meinem Artikel zu erhöhen.
Das heißt, es gibt da ein Problem, wenn man gleichzeitig Autor ist und Redakteur, der vielleicht beeinflussen kann, wo was steht.
Ja, genau. Das hatten wir, glaube ich, auch in den 70ern, wo es Leute gab, die im Radioprogramm aktiv waren. Die haben über die GEMA praktisch Geld bekommen, dadurch, dass sie vielleicht selber irgendwie beteiligt waren an einem Stück, als Autor, als Musiker oder was weiß ich, waren aber auch gleichzeitig Musikredakteur im Radio und haben Lieder gepusht. Klar hat das auf der einen Seite natürlich den Effekt, dass die Leute das hören und vielleicht kaufen, die CD und so weiter, aber auf der anderen Seite auch über die Airtime von der GEMA Geld zurückbekommen haben. Genau das gleiche Problem haben wir hier im Endeffekt auch. Wenn ich jetzt nur für meine Seite selbst verantwortlich bin und der einzige Redakteur, finde ich das gar nicht so verkehrt, klar, wenn die Leute vorbeikommen, ich kann das ja immer noch selber steuern. Wenn das jetzt aber ein Konglomerat ist, das hatte ich eben schon erwähnt, von mehreren Redakteuren, Autoren, teilweise ja, teilweise nein, Mitglied bei der VG Wort, gibt es da eine inhaltliche Verlagerung praktisch der Inhalte. Ja?
Also das Dilemma ist, also erstmal nur, dass die Motivation dahinter war, wenn ich jetzt, so wie es bis jetzt war, in der Zeitung was veröffentliche, dann gibt es eine Auflagenstärke und danach bemisst sich das, was die VG Wort irgendwie kriegen
genau.
würde.
Mhm. Genau. Und im Online-Bereich werden dann halt die Reichweiten darüber gemessen, je nach Abruf durch dieses C-Pixel, was in den Seiten genau. drin ist.
Das aber heißt, genau.
Da ist ja keine Zeitung, die nach dem Tag verschwindet, dort gibt, sondern eine längere Reichweite, dieser Longtail, gibt es natürlich eine Beeinflussung des Programms. Es könnte ja sein, dass diese eine Geschichte, ja, die VG Wort gepixelt ist, immer ganz oben auf der Seite rechts steht oder links oder wo auch immer.
Was ist denn, wenn du einfach nur jetzt erstmal das auseinanderzuklammern, was genau da passiert. Du hast jetzt einen Artikel geschrieben, ich möchte einen Teil daraus zitieren. Werde ich dann auch gezwungen, immer zu dir zu verlinken, damit dein Zählpixel läuft? Wenn ich das auf meine Seite copy und paste bringe mit Quellenangabe, muss ich dann einen Zählpixel bei mir einbauen?
Nee, da gibt es ja dann auch noch das Zitatrecht und so weiter. Das kommt natürlich darauf an, wie umfangreich du zitierst. Eine Quellenangabe ist ja immer Pflicht, aber in dem originären Punkt, wo dieser Inhalt liegt, da ist das Zählpixel eingebaut. Nicht du als Content Ripper in dem Sinne, wie jetzt böse übertrieben.
Nee, kann ja sein, dass du das genehmigst, dass du sagst, hier
ist nicht verkehrt.
Dürft ihr auch irgendwie musst nicht auf mich verlinken. Aber das könnte zum Beispiel heißen, wenn bei mir die Leute die Meldungen lesen und ich habe zum Beispiel schon relativ viel irgendwie raus, dann würde das dein Zählpixel ja nie mitkriegen.
Nee, so weit ist das, glaube ich, noch nicht gedacht. Das könnte man natürlich irgendwann nochmal, wenn Sie meinen Artikel nehmen wollen, dann müssen Sie auch dieses Pixel, was ich einbauen, als Bedingung praktisch in das Recht dieser Benutzung noch mit einbauen. Aber so weit geht das noch nicht. Irgendwie, jetzt nochmal zurück zu dem beruflichen Anspruch. Wir haben Redakteure, die VGV-Mitglied sind. Die wollen natürlich irgendwie gezählt werden. Auf der anderen Seite haben wir auch welche, die nicht VGV-Mitglied sind. Und da genau ist diese Diskrepanz. Die VGV, die haben halt diese Millionenbeiträge, die sie über diese Urheberrechtszuschläge auf die Kopierer, auf die DVD-Laufwerke, bald auch auf, glaube ich, die Drucker, haben richtig Millionen rumliegen, wissen aber nicht, wem sie die geben sollen.
Hast du meinen Namen den schon mal gegeben?
Melde dich da selber an, ob du jetzt schon irgendwie...
Achso, nee, ich will ja ohne Anmeldung nur das Geld.
Ja. Vielleicht sind sie auch irgendwann so verzweifelt, dass sie dir das Geld freiwillig geben, damit sie es
los. Ich stand bereit.
Und die sind in so einem Dilemma. Auf der einen Seite, klar, die datenschutzrechtlichen Bedenken, die ich als Seitenbetreiber hätte, irgendwie die Trackbarkeit. Ich gebe einen Teil meiner Informationen, wie viele Leute auf meiner Seite sind, an ein weiteres Unternehmen raus. Und auf der anderen Seite die inhaltliche Beeinflussung, die ich auch ganz stark sehe.
Also beim ersten Thema ist ja nicht nur das, sondern ich gebe ja eigentlich auch raus, dass eine andere Stelle mitkriegen kann, was ich lese. Welche Themen ich lese, wann ich lese.
Richtig. Nicht nur der Inhalt der Anbieter, wo ich auf der Seite bin, okay, dem vertraue ich vielleicht, sondern auch eine dritte Instanz in dem Fall.
Und weißt du, gibt es da denn irgendwie so auf jeden Fall eine Hinweispflicht? Diese Seite übermittelt ihre Lesegewohnheiten auch an die VGV?
Nein. Also die Papierlage, wenn man so einen Pixel bei denen einbaut oder von denen einbaut, das ist sehr dünn. Es gibt da keinerlei datenschutzrechtlichen Vereinbarungen. Das ist alles wirklich so, was ist denn Ihr Problem? So, ich überspitze das ein bisschen. Bauen Sie doch einfach mal das Pixel ein, das wird schon funktionieren. Das ist so die Vereinbarungsebene, mit denen man da redet. Die ganzen Bedenken, die wir da hatten, irgendwie, die wurden irgendwie mit Kopfschütteln, was so? Irgendwie was bauen Sie das doch ein, das funktioniert so, ne? Ganz eigenartig, wirklich eigenartig.
Und vor allem musst du ja dann auch wieder wirklich anfangen, du kannst gar nicht mehr sozusagen Top 5 Meldungen auf einer Seite. Du musst ja dann wirklich wieder nur anteasern, damit du auch wirklich wieder auseinanderhalten kannst, welcher dieser Artikel wurde denn jetzt wirklich gelesen?
Wenn es jetzt nur so um Teaser, also ich sag mal 300 Zeichen, das wird noch nicht VGWort als originärer Inhalt gesehen, sondern das muss schon ein relativ langer Text sein, der irgendwie mindestens 1500 Zeichen hat, also eine Artikellänge hat. Wenn es jetzt meinetwegen sowas wie du schon mal gemacht hast, eine Arbeit ist über hunderte Seiten, dann ist das natürlich von der Wertigkeit im Gegensatz zum 1500 Zeichenartikel, den ich innerhalb einer Stunde geschrieben habe, eine ganz andere Sache. Da sind auch sehr weiche Bemessungswerte, also so eine Arbeit über 100 Seiten, wenn die nur 10 Mal abgerufen wird, ist das im Endeffekt genauso viel wert wie ein Artikel, der bei 1500 Zeichen 1000 Mal abgerufen wird. Das ist aber auch nirgendwo klar reguliert, wie viel Zeichen pro Abruf irgendwie zu folgender Summe führen, sondern das ist sehr versteckt reguliert. Das machen die dann so, okay, wie viel Geld brauchen wir noch ausgeben? So, dreh hin. So ist es mein Eindruck.
Und du hast dich ja damit beschäftigt?
Bitte.
Okay, und mir ist noch nicht ganz klar, wie das technisch funktioniert. Muss ich jetzt jeden Artikel, wenn ich den schreibe, nehme jetzt an diesem System teil. Also einfach mal das System zu verstehen. Ich nehme an dem System teil, muss ich jetzt jeden Artikel vorher irgendwie anhand irgendeiner Signatur oder sowas, oder muss ich die URL, unter der er zu finden ist, VGV-Ort vorher melden? Oder wie können die das jetzt genau zuordnen, was wozu gehört?
Also du loggst dich ein bei denen auf der Seite und generierst dir sozusagen einen Key, also so einen Session-Key im Endeffekt. Der ist natürlich keine Session, Entschuldigung, ja, sagen wir mal, ein 128 Zeichen langer Schlüssel, der nur für dich vergeben wurde. Das ist sozusagen der Key, den ich mit einbaue in meinen Artikel. Also dann kommt irgendwie bla 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 bla, Grafik so und so, und hinten hängt dieser Schlüssel dran. Den kann ich vorher haben, den kann ich auch nachher, wenn ich sage, oh, gestern hatte ich ja noch einen Artikel, den hänge ich da mit rein. Also das bleibt dir dann als Sorgfalt, irgendwie als Autor überlassen.
Also der ist jetzt personenbezogen,
genau,
der
Key. Die wissen in dem Moment, dieser Key wurde an Nerd Nummer 4 vergeben, Nerd Nummer 2. Und das ist deiner. Ja? Den könntest du auf deiner Seite XYZ, aber meinetwegen auch auf abc.de einbauen. Ja? Und da gibt es jetzt keine Korrelation zwischen Server und Key, sondern den kann ich überall
einbauen. Also jetzt schreibe ich heute über Nacht einen super tollen Artikel, hat auch genug Zeichen, stell den auf meine Seite, dann würde ich halt sozusagen diesen Key, also dann würde ich dieses, was ich von denen vorher beantragt habe oder was ich von denen zugewiesen bekommen habe, ich als Person, den baue ich in dieses Zählpixel mit ein, dadurch wissen die, dieser Artikel wurde von mir geschrieben, egal auf welchem Server er liegt.
Genau.
Okay.
Ganz einfach.
Das habe ich kopiert, ja.
Problem war dann zum Beispiel, okay, jetzt haben wir aber irgendwie letztes Jahr so und so viele Artikel gehabt. Wie viele Artikel waren denn da von VG Wort Redakteuren und welche nicht? Wie will man das noch auseinanderklamüsern? Wenn man jetzt nur noch irgendwie korrelierte Gesamtzugriffszahlen hat auf so ein Angebot, dann ist das vorbei, und darum haben die sich halt dieses Zählpixel überlegt. So, aber ein weiteres Problem sehe ich, okay, jetzt fängt die VG Wort damit an, da könnte aber jetzt auch noch eine GEMA kommen. Ich bin meinetwegen Künstler, der bei der GEMA ist, und ich habe auf meinem Netlabel die und die Lieder. Jetzt müsste ich sozusagen auch noch, wenn jemand sich ein MP3 oder ein OGG oder was weiß ich runterlädt, auch dort in diesen Aufruf, in diesem Abruf dieses Pixel mit reinlegen. Genauso könnte ich zum Beispiel das mit einer Doktorarbeit, die als PDF oder Word-Dokument vorliegt, machen. Ich könnte diesen Link dorthin verkoppeln mit dem Zielpixel. In dem Moment, wo das PDF geladen wird, ist diese URL halt ein bisschen länger. Und es wird gleichzeitig auch noch ein Request bei dem VGWort-Server abgeliefert und wird mitgezählt, okay, PDF, MP3, OGG, so und so häufig runtergeladen.
Hinzu kommt ja noch, gerade in den Fällen, die du jetzt meinst, kann es ja auch noch vorkommen, ich schreibe den Urartikel, mein Zählpixel ist da drin. Schichtwechsel.
Ich schreibe weiter.
Du schreibst weiter, schreibst aber, tauscht relativ viel aus, weil es irgendwie irgendwas sich ergeben
sehr
hat.
Sehr schönes Beispiel hier.
Ist jetzt mein Zielpixel drin? Ist deins drin? Sind unsere beiden dann drin?
Genau. Alles unklar. Total unklar. Einfach nicht bedacht worden in den Regularien. Hat dann einer von den Verantwortlichen gesagt, so, ja, das klären wir dann schon, ja, falls es mal solche Sachen gibt.
Geben Sie mir Ihre Daten, danach gucken wir, was wir daraus machen.
Das sehen wir dann irgendwie in den Zugriffen, ja, irgendwie, dass ich unter derselben URL, wo dieses Pixel eingebaut wurde, das eine und dann später das andere oder dann vielleicht sogar beide Pixel verborgen haben. Ja, das sehen wir dann und klären das dann. Ne? Also sowas gab es bisher noch nicht, aber ja, sehr blauäugig irgendwie fand ich das.
Also gerade dafür, dass das wirklich um eine richtig direkte Zählweise geht, na, die in bare Münze umgewechselt wird, finde ich, gibt es da, so wie sich das jetzt anhört, relativ wenig Vorgaben, und man hat sich relativ wenig Gedanken über so Eckpunkte gemacht, beziehungsweise, ja, also ich verstehe sowieso nicht, warum man auf so eine relativ veraltete Methode setzt, na, die auch bei den Benutzern eigentlich ja unbeliebt ist, eben wegen der Tracking-Geschichten. Aber ich habe das Gefühl, es gibt sowieso gerade so einen kleinen Paradigmenwechsel, was Zählweisen angeht. Na, man kennt das ja vielleicht, wenn man bei süddeutsche.de oder so vorbeisurft, diese elenden Bilderstrecken. Na, da wird dann wieder irgendwie aus einem Thema wieder 15 Bilder generiert, wo man sich als Benutzer durchklicken soll, weil man das alles ganz toll findet. Na, da gibt es ja auch den schönen Spruch irgendwie
dumm klick gut.
Ja. Dumm klick gut. Und ja, gerade in den Zeiten vom Webvideo zum Beispiel, wo es ja überhaupt nicht klar ist, ich besuche einmal eine Seite, aber ich bleib dann da 10 Minuten drauf, um mir einen Film komplett anzugucken. Da findet, glaube ich, so ein Umdenken statt, na, dass die Verweildauer pro Seite viel interessanter ist als ja, der reine Klick der Seite, also reine Seitenaufruf. Und da finde ich den Ansatz von VG Wort dann an der Stelle doch echt öde, veraltet.
Und bedenkt doch einfach auch mal, wie häufig man also auf einer bestimmten Anbieterseite irgendwie rumklickt, bis man das hat, was man haben möchte. Und alle Seiten, dem Weg dahin wird mitgezählt werden. Hm. Ne? Also Beispiel, ich suche jetzt irgendein bestimmtes Zitat, was ich mal gehört habe. Ich weiß, es ist auf der Seite irgendwo von dem Menschen, also na gut, von dem Menschen her weiß ich vielleicht zu viel schon. Und ich gucke mir jetzt irgendwie die letzten Artikel der ganzen letzten Woche einfach mal schnell durch und sehe mal, das ist es nicht, das Thema ist es nicht, das Thema ist es nicht, das Thema ist es nicht. Und jedes Mal denkt jeder da auf der anderen bei VG Wort, oh, das hat er gelesen, das hat er gelesen, das hat er gelesen, das hat er gelesen. Ja. Aber ich meine, das Gute ist, was du ja schon sagtest, ist einfach, die machen das ja nicht aus, also sage ich jetzt mal, denke ich mal aus, weil sie total solidarisch und super sind. Ich glaube, die haben das Problem, die haben jetzt das Geld angehäuft und müssen natürlich das jetzt loswerden, sonst gibt es ein nächstes Problem mit denen. Ja. Ne? Weil sonst gibt es wahrscheinlich immer eine Klage, dann sagen die Leute, jetzt haben die so viel angehäuft und es wird gar nicht verteilt.
Das sind, soweit ich das jetzt noch erinnere, über 10 Millionen Euro gewesen, die alleine jetzt für diese Online-Verwertung ausgegeben werden müssen. Und ja, so richtig wissen sie nicht, wo sie damit hin sollen. Und ein Problem ist natürlich, das ist ein ganz banales irgendwie, ich kann natürlich als Mann, als ich selbst, natürlich diesen Artikel auch immer wieder runterladen, irgendwie mich also durchklicken, ob die das alles noch in der Datenmenge dann da rausfiltern können.
Die Betrugsmöglichkeiten sind mannigfaltig.
Ja, ich rufe meine Oma an, hier bitte guck mal dir ja, diesen Link das. 15 Mal an die Stunde und juhu. Ne?
Über Anonymisierungsnetzwerke ja. Einen Robot losschicken und den Kollegen nachträglich die Pixel ändern.
So, ja, das habe ich auch schon überlegt. Das Lustige, also was heißt lustig? Ich frage mich ja dann zum Beispiel Google Ads oder Ads ist das, glaube ich. Das funktioniert ja auch so, wenn Sachen geklickt werden. Irgendwie haben die das ja anscheinend ganz gut eigenermaßen im Griff. Oder die zahlen ganz viel Geld aus.
Google?
Ja, die machen ja auch so, dass wenn du Werbung einblendest.
Google wurde x-mal verklagt. Na, deswegen schon. Na, das ist.
Nee, ich meine das Filtern von Robots oder wenn jemand andauernd Geld verdienen will, weil er andauernd auf die eigene Werbung klickt. Die eingeblendet ist auf seiner Seite.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du auf die Werbung der Gegner, der Konkurrenz klickst, damit die an Google bezahlen
ja, genau.
müssen.
Aber irgendwie scheint das ja, sonst würden sie ja nicht so aber viel machen. Also da kenne ich ja also nicht aus, aber irgendwie denke ich, da kann man vielleicht eigenermaßen, aber das ist ja, trotzdem, das Problem ist da, das sehe ich auch so.
Dieser Werbeklickbetrug, das ist ja was, worüber die auch nicht sprechen, die Werbeanbieter. Das ist ganz klar ein Riesengeschäft. Und es gibt doch auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ist es in Österreich oder in der Schweiz, so eine Künstlergruppe, die haben so ein Projekt initiiert, Google Will Eat Itself, die eine Webseite an den Start gebracht haben, nur mit Google-Werbung und kaufen von den Erlösen, die sie über diese Banner wieder reinbekommen, Google-Aktien. Ja, in der Idee, okay, wir werden immer größere Anteilhaber an Google. Und ja, ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt schon gekommen sind, ob sie schon im Mikropromille-Bereich angekommen sind. Aber ja, die investieren sozusagen nur das Geld da rein, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Seite Google aufgefressen
hat. Ja, aber ich meine, was mir zum Beispiel auch noch einfällt, ist zum Beispiel, wie sieht das jetzt, du hast diese Leute unter Vertrag bei dir. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wo es problematisch wird. Artikel, die nicht abgeschlossen sind von dem einen, sondern vom anderen wieder aufgenommen werden. Also irgendwie klassischer Nachrichtenbereich oder sowas. Was passiert, wenn das vergessen wird, wenn aus Versehen das Falsche? Bist du dann haftbar als Arbeitgeber? Kann dann der Angestellte sagen, hallo, hier, warum waren das 4 Tage lang der Falsche und ich war eigentlich der Richtige, der da drin stehen müsste?
Spannende Frage, wenn zum Beispiel ich jetzt als technischer Verantwortlicher irgendwie dafür gesorgt habe, dass die ganzen Server alle Schrott sind. Irgendwie.
Oder immer das gleiche Ding da reingehauen wird, wie von Mitarbeiter XY, obwohl der seit 2 Wochen im Urlaub ist.
Bin ich dafür haftbar für die Kohle, die dann eigentlich irgendwie verloren haben? Ne? Ganz spannende Fragen. Und ja, bisher haben wir uns davon losgesagt, also dass wir das nicht unterstützen. Kann jeder sehen, wie er mag. Ja, ich weiß zum Beispiel, einige Redakteure sind darüber nicht begeistert, klar. Und andere, irgendwie denen ist es egal.
Ich meine, das ist ja, was du schon sagtest, ne? Also, an sich ist es ja, jetzt wollen wir mal von der Grundidee, ja nicht böse von VG Wort, sondern sie überlegt sich, wie können wir den Online-Redakteuren das Geld wiedergeben, ne? Was ihnen in ihrem System berechtigterweise zustehen
über
würde.
Ein standardisiertes Verfahren, dieses sogenannte SZM-Verfahren oder IVW-Pixel, wie man das auch kennt, im Endeffekt nachgebaut, ist
aber es zeigt Neues. Es zeigt einfach gut, dass es in diesem Internetsystem einfach nicht so leicht funktioniert, wie im Printmedium oder so, wo man das halt ganz klar abgrenzen kann. Ne? Da ist ein Artikel fertig, da geht es eine Auflagenstärke, fertig, out.
Gut, ich könnte mir natürlich eine ganz einfache Lösung überlegen, wo ich mir frage, irgendwie, das würde Teil vom Aufwand sein. Wir haben ja so wie eine Zeitung auch eine Auflage, meinetwegen eine Anzahl Abrufe am Tag, am Monat, im Jahr. So. Und ich weiß, okay, von meinen, sagen wir mal, 1000 Artikeln, die wir haben oder hatten, sind 5 davon von Autoren, die bei der VG Wort Mitglied sind. Wir haben eine Quote von, was weiß ich, ich mache es jetzt mal einfach 10.000. Und also geht im Durchschnitt 10 Klicks auf eine Meldung. Und davon waren die 5. Und das sind also 50 Abrufe hier. Das sind unsere 50 Abrufe, die wir in dem Jahr für unsere Autoren gesammelt haben. Also einfach mit einem dicken Kamm geschert. Es ist fair für alle. Das heißt ja nicht, dass ein VG Wort Artikel besser oder schlechter ist. Kann ja einfach im Durchschnitt liegen. Gehe ich mal von aus. Und zack, ist es erledigt. Ne? Genauso machen das ja auch die Zeitungen bisher.
Und ich kann mir schon richtig vorstellen, wie die Leute dann nur so reißerische Themen haben wollen, wo sie wissen, dass da viel geklickt wird. Nee, das Thema nehme ich nicht. Das bringt doch nichts.
Ja. Ja, klar. Eine Beeinflussung der Themen, der Stehlänge. Und ja. So, das war eigentlich das, was ich euch gerne mal
darüber. Ja, ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, die Problematik ist auch ganz gut. Hoffentlich. Auf der anderen Seite des Äthers angekommen.
Ja. wir dudeln noch mal ein bisschen Musik rein, um zu gucken, wie viele Zigaretten unsere Lungen pro Tag aushalten. Here we go. We'll be right back.
that you're feeling. Glow and squeezy squealing. The difference you can feel, just imagine it was real. If your hands are shaking, if your belly's aching, if your heart is breaking, heart is breaking, this is the weapon you should try. If you're only crying, if your sweetheart's lying, if you feel like dying, feel like dying, this is the weapon you should try. Cause we've got supernatural feeling. Low and sweet and squealing. The difference you can feel, just imagine it was healing. Just to face the sorrow, today is tomorrow. The joy, the joy. If your hands are shaking, if your belly's aching, if your heart is breaking, this is the website you should try. God, we've got supernatural feeling. Now it's green, it's green, and the difference you can feel just.
Wir melden uns wieder.
Der Nerd Alert.
Der Nerd Alert. Heute mit Kesselbuntes ohne Ende. Drittes Thema. Beim dritten Thema sind wir schon. Wir hatten kürzlich. Bitte?
Nein, nein,
wir hatten kürzlich eine Meldung auf dem Heise News-Ticker, dass das BKA sagt: Wir machen keine Überwachung, Raumüberwachung durch Handys still. Und schoben gleich hinterher. Ja, was das LKA macht, wissen wir nicht. Das ist Ländersache. Und Geheimdienste, BND, das wissen wir auch nicht.
Raumüberwachung heißt?
Raumüberwachung heißt in diesem Zusammenhang, man würde, obwohl man das Handy ausgeschaltet hat oder stumm geschaltet hat, wird es nicht sichtbar kommunizieren und Mikrofon anschalten und übertragen, was man so redet.
Also so wie so ein Babyphone, ja?
Genau, wie so ein Babyphone, nur dass man es als Benutzer halt überhaupt gar nicht mitkriegt. In den Spezifikationen vom Handy GSM scheint das anscheinend nicht gar nicht vorzukommen und es gibt auch keine Fälle in den letzten 20, 30 Jahren dazu, dass sowas mal gemacht wurde. Was aber möglich ist, dass man einen Trojaner, also ein Programm aufspielt auf ein Handy, das geht ja relativ einfach über Bluetooth oder über irgendwelche Spiele, die man einem unterschiebt und dass das Handy sowas dann doch kann und wird wohl auch gemacht in der Industriespionage, ähnliches. Das Einzige, wie das irgendwie auffällt, ist eine Handyrechnung, weil Verbindungsgebühren fallen dann ja trotzdem an.
Und wenn ich so eine Aircall-Nummer anrufe.
Also wir gehen jetzt davon aus, dass der Netzbetreiber nicht involviert ist. Ja. Ich meine, der kann doch auch Firmware-Updates machen, ohne dass ich irgendwie aktiv was machen muss.
Beim Handy?
Ja.
Macht er das?
Es gibt Firmware-Updates over the air, so heißen die. Gerade bei den neueren Geräten. Du musst gar nicht mehr so ein Kabel angeschlossen haben, sondern du könntest praktisch was runterladen. Aber da ist natürlich, glaube ich, schon ein bisschen Action auf deinem Handy zu sehen.
Ja, muss aber nicht. Theoretisch können wir uns ja vorstellen, dass da eine Firmware drauf ist, die, wenn es von einer bestimmten Stelle kommt, es ohne Action macht. Mhm. Also deswegen sage ich, also das waren jetzt wie auch der Telefonrechner, weil wenn es vom Netzbetreiber kommt, kann er das ja wieder rausfiltern. In der Rechnung, wann es war.
Warum sollte er das?
Weil er nicht möchte, dass du mitgekriegt hast, dass er mit irgendeiner Stelle zusammenarbeitet.
Theoretisch ginge das,
okay. Ja. Die bezahlen dann die Rechnung für dich bei der Telekom.
Genau. Jedenfalls gab es da einen ganz interessanten Beitrag auf Indie Media zu, wo relativ lang auch erklärt wurde, so die Geschichte der Handy- bzw. Telefonüberwachung, wo erzählt wurde, dass in der DDR nicht immer nur zwei Kabel zum Telefon gingen, sondern drei Kabel. Da hatte die Stasi das dann relativ einfach, so Raumüberwachung übers Telefon zu machen. Dann die lange Geschichte mit ISDN. Das war, glaube ich, eine Zeit lang auch sehr beliebt bei den Überwachern, weil man da sich relativ günstig Raumüberwachung machen konnte.
Das war dann mit diesem D-Kanal, ne? Dass man da irgendwie Befehle schicken konnte, ohne dass es klingelt und sowas. Ne?
Ja, genau. Ja, ja. Die Handy- oder die Telefonanlagen halt auch irgendwie Hintertürchen hatten und ähnliches. Also das ist ein ganz interessanter Artikel. Die URL packen wir dann auch mal auf nerdalert.de im Nachhinein. Und besonders interessant war, weil dabei in den Media zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, fand ich, so qualifizierte Kommentare zu dem Thema kamen, weil jeder nochmal so ein paar Infos dazugepackt hat. Okay, man kennt das auch sonst, dass nicht jeder Kommentar qualifiziert ist. Und da kommen dann häufig ja auch Beiträge, so ja, das machen die trotzdem. Und man kann auch den Akku vom Handy rausnehmen und das Handy hat dann trotzdem noch Strom und dann funktioniert das trotzdem. Jedenfalls der Originalautor hat als Maßnahme empfohlen, Handy entweder komplett zu Hause zu lassen. Akku rausnehmen scheint es auch nicht zu bringen. Man möchte ja auch häufig in Situationen dann auch ein Handy dabei haben, man möchte es nur komplett abschalten. Jedenfalls, es gibt so kleine Anhängsel für Handys, wo durch ein passives Element, ist das passiv? Ich glaube, da ist sogar eine Batterie drin, oder?
Diese Blinkdinger?
Ja, indiziert durch die,
Aber da
ist das Elektromagnetfeld von dem Gerät selber.
Du meinst jetzt diese Blinkdinger?
Ja, diese
Blinkdinger. Ja, ich habe sowas mal vor Jahren von der Telekom als Uhrgeschenk bekommen. Das nutzt natürlich schon die Batterie der Uhr.
Also ich kenne sowas als Anhängsel, wie du das gerade beschrieben hast, an so einem kleinen Band. Irgendwie, das ist im Endeffekt nur eine LED mit einem kleinen Antennchen und das kriegt praktisch seine Energie über die Strahlung von dem Handy.
Wie gesagt, meinst du, ist auch schon länger her und das war so richtig mehrere LEDs, die dann... Also der Rand um die Uhrziffer blinkte wie in den wildesten 70er-Disco-Zeiten. Ne?
Fast so der Hit auf jeder Platte.
Also das war jedenfalls eine Maßnahme, die Leuten empfohlen wurde, die sich überwacht fühlen, um einfach mal zu checken, so was findet denn da überhaupt für einen Datenverkehr statt?
So ein Teil gibt es für ein paar Euro, ne? In so einem Telefonladen an der Ecke.
Genau, da hängt man sich an sein Handy dran, ist hübsch anzugucken und man merkt, wann kommuniziert das Handy mit der nächsten Mobilfunkstation.
Endlich ist man dann auch im Dunkeln trackbar.
Also das wollte ich nochmal, also jetzt da können auch False Positives, nicht, dass die Leute jetzt losgehen, das kaufen und jedes Mal, wenn es klingt, also wenn es blinkt und es klingelt nicht oder so, ja, gehen die gleich davon aus, jetzt werden sie... Gut,
wenn es mal einmal blinkt, dann ist das ja eine Geschichte. Für eine Raumüberwachung müsste das dann die ganze Zeit komplett an sein.
Ja, wobei also ich jetzt gerade überlege, jetzt haben wir leider sowas nicht hier, ne? Ob das auch geblinkt noch hat, während man telefonierte. Oder nur, wenn das Signalisierung
kam. Ich habe es nur einmal gesehen, da war das praktisch Dauer-on, wenn Datenverkehr da war.
Okay. Also dazu muss man jetzt auch nochmal sagen, dass ein Handy, auch wenn es nicht benutzt wird, trotzdem noch mit dem Antennchen, was irgendwo gegenüber auf dem Haus steht, redet. Auch wenn ich nicht telefoniere, auch wenn ich keine SMS schreibe. Diese stillen SMS, Handshakes etc., also da ist Datenverkehr de facto notwendig, damit es eingebucht bleibt, damit ich sage, okay, ich bin in der Funkzelle unterwegs und wenn mich jemand anrufen will, dann wird praktisch von der Funkzelle ja auch eine Verbindung zu meinem Handy.
Genau. Und dann müssen die ja wissen, wo du bist, genau. Sonst wäre es ja schwer. Es sei denn, es ist ein Broadcast-System. Was es nicht ist.
Das ist es nicht, nein. Ne. Kennt man ja irgendwie, wenn viele Leute sich auf einem Fleck bewegen, dann sind ja Netzzellen überlastet auch. Da ist einfach das Netz dicht. irgendwie zu Silvester, wenn man sich irgendwo auf einer großen Party rumtreibt, da also hat man ja dann keinen Kontakt, weil Leute auch auf einmal alle telefonieren müssen. Und ja, also das nochmal als Hinweis, auch wenn das Ding blinkt und man eigentlich gar nicht aktiv ist, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad und durch die Gegend gondelt, dann bucht sich so ein Handy ja ab und zu in andere Zellen ein. Da passiert einfach Datenverkehr. Das ist halt so. Aber das heißt noch nicht, dass ich jetzt gleich bewacht werde über so eine Raumüberwachung. Trotzdem ist man, weil man ja Spuren hinterlässt in diesem Funknetzwerken, ja trackbar. Und dann kommen wir eigentlich wieder zu unserem Oberthema heute, wo wir Kesselbuntes haben, Tracking. Das sollte einem schon auch bewusst sein. Ich glaube, eine Positionierung innerhalb von einem Radius von 5 Kilometer etwa von der Genauigkeit, je nach Zellengröße, ich glaube, das ist so der maximale Wert. In Stadtgebieten, wo wesentlich mehr Funktionen da sind, weil auch mehr Benutzer da sind, ist das noch wesentlich genauer. Über Triangulation, je nachdem, in welchem Netz man gerade ist, kann man das, ich glaube, auf mehrere hundert Meter genau dann feststellen, in welcher Position man sich befindet. Und man hinterlässt ja auch einen Weg. Also jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre oder zur Uni oder zur Schule, bewege ich mich auf einer Route, irgendwie links und rechts sind ein paar Funktürme von diesen GSM-Netzen. Ich buche mich bei dem einen ein und buche mich bei dem anderen immer aus, weil ich da in die Schule muss und da das ausschalte. Das ist ein wunderschöner Track, den ich da jeden Tag hinterlasse. Ne?
Also wir hatten uns ja immer noch... Ich fand interessant an dem Artikel genau diese stille SMS-Geschichte und sowas. Und das haben wir irgendwie, sind wir uns da auch noch nicht ganz im Klaren. Deswegen, wenn das jemand weiß, kann er gerne uns kontaktieren und uns da mal aufklären. Das Problem, was ich dabei habe, in dem Artikel wurde genau diese, sagen wir mal, diese, wenn mein Handy der Funkstation sagt, ich bin jetzt gerade hier kannst du mich erreichen. Das hörte sich in dem Artikel so an, als ob das relativ selten stattfindet. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Also ich denke, das findet, wenn ich in Bewegung bin, relativ häufig statt, weil ich viele verschiedene Funkmasten wechsle. Mhm. In dem Falle bräuchte ich keine stille SMS. Ne? Weil dann wüsste ich ja eigentlich sozusagen, wo... Also, das, um mal aufzuklären, stille SMS, die Idee ist dabei, um zu orten, wo ein Handy ist, schicke ich sozusagen als Ermittler eine SMS an das Handy, nur das Handy wird nicht irgendwie mitteilen, dass es eine SMS gekriegt hat. Also ich fordere das Handy auf, sich mal kurz bei einer Funkstation zu melden, um die SMS abzuholen. Das nennt man stille SMS. So, okay, also deswegen... Und das ist jetzt mir dann nicht ganz klar gewesen, weil er meinte, es ist ganz selten, dass es sich von sich aus meldet. Deswegen gibt es die stille SMS, damit man aktiv auffordern kann, melde dich mal. Aber das ist genau, und wir haben uns jetzt überlegt, wenn man sich aber jetzt unterwegs ist, dann meldet sich das so ganz häufig an der Station, weil ich ständig, also ich stelle mir vor, ich fahre jetzt mit irgendwas, was ein bisschen schneller fährt als Gänseschritt durch Hamburg.
Gänseschritt.
Dann wechsle ich, also so, erst recht, wenn ich UMTS benutze, da gibt es ja zigtausend Masten alle 5 Meter sozusagen, meine Funkzelle. Lege ich mein Handy auf den Tisch, bräuchte das eigentlich auch nicht, weil dann, auch wenn es sich da, sagen wir mal, alle ganz in ganz langen Intervallen meldet, dann weiß ja auch eigentlich der Ermittler auch, das liegt jetzt die ganze Zeit in dem Gebäude sehr wahrscheinlich.